Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen. Alle, die uns regelmässig zuhören, wissen das. Eigentlich müsste ich es fast gar nicht mehr sagen. Und heute darf ich einen alten Radio Kolleg, Freund, Pfarrer, ich weiß nicht, was alles begrüßen. Einer, der uns treu seit ein paar Jahren hält, seit es aktiv Radio gibt. Er heisst Ansgar zum Vornamen. Er ist kein Schwede, ich glaube Ansgar. Woher kommt das her? Ist das Schwedisch?
Ja, Schwedisch ist ein nordischer Name und der Vater hat einfach das Bergbauer selten nehmen wollen und das ist wirklich gelungen.
Also zum Vornamen heisst er Ansgar und hinten noch heisst er Gmür. Er war ganz lange beim Hauseigentümerverband, Schweizerischer Hauseigentümerverband, war dort der Boss und der Chef und hat für die Hauseigentümer gekämpft. Und als er nachher halt in ein stolzes Alter kam, hat er gesagt, okay, ich werde noch Pfarrer. Ich lasse mich noch ausbilden, ich gehe an die Universität und mache den Master auf Pfarrer. Also, jetzt haben wir jemanden hier, der wirtschaftlich orientiert ist, der lange Politik gemacht hat, der sich im Energiewesen auskennt. Er war in der bundesrätlichen Arbeitsgruppe im Bereich Energie. Und jetzt hat er noch den Draht zum lieben Gott. Das muss man sich mal vorstellen. Also, mehr Energie geht fast nicht. Und was ich auch sagen kann, der Ansgar Gmür, er hat eine Energie bis zum Abwinken. Der Ansgar Gmür muss man zwischendurch ein bisschen sagen, jetzt ist gut, oder? Jetzt.
Ja, das bist du auch. Aha. Halt, ja.
Also, ich auch.
Ja, du auch. Eben,
dann komme ich zu wenig zum Schnurren oder zu wenig zum Reden, wenn ich dir Ansgar
Gmür sage. Jetzt hätte ich nicht viel sagen, also jetzt hast du geredet.
Es ist wohl. Also, herzlich willkommen, Ansgar Gmür.
Ja, grüß dich miteinander, ja, freut mich.
Ansgar, wo du hierher gefahren bist, ist irgendetwas speziell gewesen? Woher bist du gekommen?
Von Affolterwald bis, wo ich wohne. Und Auto und Lastwagen. Lastwagen, Auto.
Aber warum bist du mit dem Auto hierher gekommen? Sorry, hättest du ja in öffentlich Verkehr einsteigen können?
Ja, da habe ich doppelt so lange. Und zweitens bin ich ein Autofahrer. Ich leiste mir den Luxus, solange ich das kann und will. Und drittens bauen sie jetzt bald die Autobahnen aus.
Du sagst, du seist Autofahrer und du hast Freude, aber trotzdem sagst du Lastwagen und Auto und Stau und so weiter, du ärgerst dich. Also noch einmal, sorry, öffentlicher Verkehr.
Ja, aber ich meine, der öffentliche Verkehr ist gut und so, wenn ich Hauptstadt fahre, dann fahre ich auch mit dem öffentlichen Verkehr. Aber was so dazwischen liegt, ist sehr schwierig, muss ich ja sagen.
Also du wohnst halt ein bisschen in der Pampa aussen, kann man sagen.
Es ist eine Stadt, ich bitte darum.
Ah, also eine Stadt in der Pampa?
Ja, gut, okay.
Also wenn du sagst, doppelt so lang, also das kann es ja gar nicht sein.
Man muss eben umsteigen, x-mal, das ist also nicht ganz einfach.
Also unser Studio ist hier in Zuchwil im Kanton Solothurn. Ansgar Gmür, wie oft musst du umsteigen, wenn du von Affoltern am Wald bis nach Zuchwil in Solothurn kommen?
Ich meinte sicher zweimal.
Ah, du weißt es nicht einmal richtig,
nein, oder? Nein, ja, für was? Ich muss also, nachschauen, das ist so weit weg. Aber wir sind in der Pampas, aber das ist Wildnis draussen.
Aber das ist eine reine Behauptung von dem doppelt so lang, oder?
Nein,
hast du es abgeklärt?
Ja, ich habe es mal abgeklärt. Und nachher, vielleicht ist es auch bloß 40, 45 Minuten. Aber in der heutigen Zeit ist es so wertvoll für 3/4 Stunde.
Aber jetzt stehst du einfach im Stau, oder?
Heute Morgen ist es gegangen, es hat einfach, heute sind sie mal nicht gestanden, aber zwischen ihnen kannst du nicht voll fahren. Und danach kannst du natürlich auch Telefon machen. Ja, kannst
also, etwas okay. Machen. Also du liebst es eigentlich im Stau zu stehen und
dürfen. Ich liebe es nicht.
Nein. Wir haben in der Schweiz ja darüber abgestimmt, ob man an 6 Orten die Autobahnen erweitern will. Man sagt, man könne mit Spurenveränderungen und Erweiterungen den elendiglichen Stau neutralisieren. Dieser Meinung bin ich überhaupt gar nicht. Ansgar, wie hast du gestimmt? Ja,
ja
oder
sicher,
nein?
Sicher, ja.
Du hast mit Ja gestimmt?
Ja, sicher.
Und wenn ich dir jetzt sage, das ist kreuzfalsch, was meinst du?
Ja, vielleicht bist auch du kreuzfalsch. Also im echten Ding, was ja bei dem Thema ist, was mich so vor allem geärgert hat, das Geld ist ja um. Sonst verteilt man es wieder irgendwie, ich weiß nicht wohin. Aber das Geld ist um, man hat es gezahlt, die Autofahrer haben es gezahlt, man weiss alles, die Engpässe, also hätte man es machen müssen.
Aber ist doch das dümmste Argument zu sagen, ich tue etwas realisieren, das gar nicht gescheit ist, nur weil das Geld um den Weg ist?
Nein, es ist ja gescheit. Man hat ja viel weniger Stau. Und jede Staustunde kostet Geld. Du, als Wirtschaftsmann, weißt das.
Also, schau jetzt mal. Die ganze Ausbauerei hat die 10 bis 15 Jahre gedauert. Und was wäre passiert? Man hätte 10 bis 15 Jahre noch mehr Stau gehabt, weil Backer und Bauarbeiter und Brücken und weiss der Gucker was alles, wären 10 bis 15 Jahre lang auf den Autobahnen umeinander gehangen. Also die Einzigen, die profitiert hätten, wären eigentlich die, die sich sowieso über die Auto aufregen, weil es noch mehr Stau gegeben hat. Plus natürlich dann die Baufirmen, oder? Die Tiefbaufirmen wo, oder Hochbaufirmen, die dürfen die neuen Autobahnen machen. Und alle anderen hätten eigentlich eingeschaut. Zum Geld noch ganz kurz. Das ist richtig, oder? Es sind ja mehrere Milliarden, die in diesem NAF sind. Das klingt ja so schön. NAF. Das ist der Fonds für die Nationalstrasse. Und dort ist tatsächlich jetzt einfach zu viel Geld gewesen. Und ich habe natürlich die Frage an die Politik gestellt, können wir Autofahrer jetzt das Geld zurückgeben?
Ja, weil, das ist ein bisschen über vom Staat.
Aber weißt du, das kannst du nicht einfach so sagen, so pauschal. Aber es ist tatsächlich so, also es ist so, dass das Geld dort innen bleibt, obwohl es jetzt nicht ausgegeben wird. Ja. Und zusätzlich wird es noch geöffnet jetzt, oder? Weil wir fahren ja immer noch Kilometer um Kilometer um Kilometer Auto. Wir zahlen immer noch Mineralölsteuer. Also das Ding wird immer noch geöffnet und geöffnet. Es kommt noch mehr Geld rein.
Ich will jetzt sagen, du musst irgendwann mal brauchen.
Als Pfarrer kannst ja du ab und zu von der Kanzler reden, oder?
Ich gehe nie auf den Kanzler.
Nicht?
Nein.
Bist immer unten bei den Leuten?
Ja, ich bin auf Augenhöhe, tue mit PowerPoint predigen.
Mit PowerPoint?
Ja, sicher.
Also bei PowerPoint ist der Höhe oben?
Nein, ja, so ein bisschen, ja. Aber man muss einfach bei den Leuten, ich tue natürlich mit frei, mit Funkmikrofon, ich gehe zu den Leuten, ich tigere rum und so. Ich war vor einiger Zeit auch zwei Kirchkinder hier in Bernbiet und das war Kirche voll.
Mit dem öffentlichen Verkehr?
Nein, sicher nicht. Dort hinten kommst du gar nicht mehr an, oder? Dort kommst du mit Laufen schnell.
Aber schau, was wollte ich eigentlich fragen? Nicht, dass ich es vergesse. Ich wollte fragen, wenn du jetzt so Publikum hast in der Kirche oder irgendjemandem, darfst du dort auch ein bisschen politisch werden?
Das tue ich strikt nicht.
Nicht? Also du kannst nicht über die Autobahnen reden?
Nein, weil dort habe ich einen Auftrag, das Evangelium, und vorher hatte ich den Auftrag, Politik und die Wirtschaft zu vertreten und privat und in meinen Referaten, wo ich immer noch viel habe, tue ich das natürlich immer noch. Aber Kirche ist nicht der Ort.
Kannst du nicht irgendwie sagen, der liebe Gott hat dir eine Eingebung gemacht, die ein paar Milliarden sollte jetzt an die Autofahrer zurück? Das sind ja fast alle Autofahrer, die da drin sind.
Die hat er nicht gemacht, Eingebung. Darum sage ich sie nicht. Wenn er es jetzt gemacht hat, hätten sie es vielleicht sogar gesagt.
Ja. Also es wäre geflunkert gewesen.
Ja, das wäre gelungen gewesen.
Und das machst du als Fahrer natürlich selbstverständlich.
Nein, aber noch zurück zu der PowerPoint. Danach hat es ein Ding gegeben, ein Apro, und da sind die älteren Frauen gekommen, die Kirche war übervoll, und haben gesagt, nein, ist schön gewesen, die Lichtbildchen. Hat mir gefallen, die Lichtbildchen.
Aber also, PowerPoint ist doch etwas so Furchtbares, oder? So,
nein!
So Bilder schauen und so, und dann drückt irgendeiner aufs Müsli und dann geht das Bild weiter und so.
Ich drücke.
Ja, du drückst so mit einem Funkdrucker.
Ja, sicher. Und nachher sind die Leute viel mehr, und dann ist es auch, letztes Jahr hatte ich eine Predigt, da waren drei Katholiker da, Frauen, und haben gesagt, wenn Predigen immer so lustig werden, Gottesdienst so gut, würden sie konvertieren. Dann habe ich gedacht, okay.
Konvertieren zu was denn?
Zu den Reformierten.
Ah, du bist reformiert?
Ja, aufgewachsen katholisch.
Ah, ja, logisch, klar, du bist ja verheiratet und Kinder und alles drum und dran.
Darum kann ich ja nicht Katholik werden.
Also du bist mal Katholik gewesen?
Erzkatholisch. Ministrant, Oberministrant.
Und dann hast du irgendeinmal...
Eines bin ich ganz austreten. Aus der Kirche.
Also bist du im Moment lang bist du konfessionslos gewesen, oder wie?
Weil das war eine Angstreligion damals. Und das habe ich gesagt, das ertrage ich nicht mehr. Und dann bin ich nie mehr. Und dann irgendwann habe ich dann wieder mal zu Gott gefunden. Und dann so irgendwann habe ich mal gesagt, jetzt habe ich viel gemacht, aber ich sollte auch noch etwas, das ist eine Überzeugung, für Gott tun. Darum habe ich Theologie studiert.
Also hast du wieder zu Gott gefunden? Also hat es doch eine Eingebung gegeben?
Ja, dort schon, ja.
Also bist du auf aber einem Feld rausgestanden und ein Blitz hat eingeschlagen?
Nein, ich bin geträumt.
Nochmal, was hast du
geträumt? Geträumt, ja, also, dass ich das machen
muss. Okay, du bist aufgewacht.
Ja, gewiss,
schweißgebadet?
Nein, eigentlich nur ruhig. Ja. Nein, ist nichts mit Schweiß.
Aber dann hast du den Entscheid gefällt?
Ja,
irgendwann. Hast du geschlafen durch den Tag oder in der Nacht? Geträumt?
Auf der Autobahn habe ich geträumt.
Also, Ansgar, ich habe eine Frage, die mich schon lange interessiert. In deinem CV steht noch immer, als Hobby macht er Auftritte als Bauchredner. Können wir jetzt mal das Mikrofon an deinen Bauch haben? Oder wie geht das eigentlich?
Nein, das muss einem einer zeigen. Und das hat mir einer gezeigt und hat mich gelernt. Und das kann ich. Jetzt habe ich jahrelang keinen Auftritt mehr gemacht, weil das braucht viel Übung und die Zeit habe ich nicht gehabt. Ich denke, wenn ich dann mal für Kinder wieder Unterricht gebe oder so, weil ich habe schon mal gehabt, das ist, Kind hört einem zu, ich habe Fritzli und Fredeli, Puppen und so. Aber
kannst du schnell Technologie vom Bauch reden? Das ist ja nicht der Bauch, der redet. Das ist immer das Maul, der redet, oder?
Genau.
Aber man kann einfach die Lippen, man tut die Lippen nicht bewegen. Oder doch?
Nein, ja, ich weiss es nicht mehr. Wir sagen es eben nicht.
Ah, du hast das Geheimnis gar nicht bekannt.
Ja, nein, der andere hat eben auch gesagt, das sagst du nicht weiter, ich zeige das.
Aber ein bisschen so ungefähr kannst du ja einfach, weißt du, so, dass man es nicht versteht.
Ja, wir tun einfach reden.
Ja, aber
die Lippen... Aber sicher nicht mit dem Bauch, da ist recht, ja.
Wieso heisst das, der Bauchredner? Warum?
Das ist eine gute Frage, weiss ich nicht. Wie man das völlige Gefühl, keine Ahnung.
Aber die Lippen bewegen sich nicht, oder?
Oh, wenn du genau schaust, tun sie sich halt bewegen.
Wirklich schon.
Ja, ganz wenig tun sie sich, ja.
Okay, also.
Musst du mal genau schauen, wenn einer redet.
Also wir können das Mikrofon nicht an die Bauch abheben und der Gottes
Willen. Nein.
Du bist eben ja verheiratet und damit ist ja die Frage wegen dem katholischen Pfarrer obsolet.
Absolut.
Was denkst du über die katholische Kirche? Darfst du dich überhaupt äußern als reformierter Pfarrer über die katholische Kirche? Wie viele Generationen wird das noch sein, bis da Frau und Mann einfach gleichwertig sind und die erste Päpstin in Rom geweiht wird?
Du kennst mich, ich äußere mich zu ziemlich allem. Also die Tatsache ist, dass die Katholiken heute von der Systematik, Logik, allem, hat unser Professor auch immer gesagt, besser unterwegs sind, weil sie noch eine Linie haben. Ich sage nicht, die Linien sind immer richtig, aber sie haben eine Linie. Und die Reformierten sind irgendwie ziellos unterwegs, oder? Und darum heisst man dort nicht mehr so recht, was jetzt Sache ist. Und darum sage ich, die Kirchen müssen sich überlegen, wie hole ich... Und jetzt kommt es. Der Kunde. Nicht nur der, der Steuern zahlt. Das für mich sind das Kunden. Oder? Und man muss sie behandeln wie ein Kunde. Und jetzt hat man 100'000 Austritte. Das hat es noch nie gegeben. Wenn man jetzt rechnet, wenn das so weitergeht, ist man in 10 Jahren ziemlich ding. Ich begreife einfach nicht, ich habe eine Masterarbeit geschrieben über Kirche und Immobilien und ich begreife nicht, dass man einfach so weiterwurschtelt und sagt, ja, es ist halt so, für mich langt es noch. Und viele Kirchen schauen nicht zum Geld, dabei ist es nicht einmal ihr Geld, das gehört dem Steuerzahler.
Aber nochmal, jetzt gehen wir nochmal auf Katholiken hin. Die Frage ist ja nicht beantwortet. Wann haben wir die erste Päpstin? Also wann ist die katholische Kirche so intelligent, dass sie ihre Kunden richtig behandelt und auch Kundinnen eigentlich akzeptiert?
Also ich habe keine Ahnung, wann die erste Päpstin dort sitzt, oder? Aber ich bin sicher, ja, irgendwann, wenn ich sehr alt werde, noch erleben, dass die Frauen ganz eine andere Stellung werden in der katholischen Kirche, oder? Weil es ist auch nicht biblisch beleidigt, oder? Und so, dass wir da jetzt die Frauen so ausgeschlossen sind. Das war natürlich trotzdem Kultur gewesen, aber ich denke nicht, dass das muss weiter so gehen. Das glaube ich überhaupt nicht.
Die sind daheim 7 Kinder gewesen, oder?
Ja. 6 haben überlebt, 9 wären wir gewesen, ja.
9 Kinder waren da gesehen.
3 sind gestorben, ja.
Genau. Und die sind als Kinder schon gestorben. Ich kann mich erinnern, du hast in einem Interview mal einmal die Geschichte erzählt, die werde ich nie vergessen, dass ihr, eine Schwester vermisst habt.
Genau.
Und der Vater hat gesagt, ja, also so viele Kinder und so viel Arbeit, die wird schon wieder heimkommen, oder?
Ja.
Aber sie ist nicht mehr heimgekommen.
Nein. Hat sie dann, sie ist erst Abend, das war immer so gewesen. Man hat erst Abend angefangen, Kinder zu suchen, wo sie sind. Und nachher hat man halt die Schlittenspur gesetzt, oben runter. Und das war natürlich tief oben gewesen. Und die war nicht mehr ganz gewesen, die gute Irene. Und also ich habe das nicht mehr erlebt, ich war nachher gewesen. Aber der Vater, der vorsteht, der hat die eigenhändig im Doppelkolten aufgetragen. Das ist so herrlich.
Also sie ist schon gestorben, bevor du auf die Welt gekommen bist, ja. Oder wie?
Ah, du hast, sie war gerade schwanger, meine Mutter.
Also für sie ist die Irene nur ein Name für dich?
Ja, oh ja, natürlich ein ganz tiefer Name, weil der Vater hat das nie verdaut. Nie.
Ansgar, du bist eigentlich immer gut aufgelegt, oder? Du hast immer Humor auf der Zunge.
Du kennst meine Frau nicht, die sagt etwas anderes.
Genau, ich komme jetzt gerade auf deine Frau. Nein, ich wollte dich einfach fragen, ist das eigentlich ein kleines Schauspiel, das du betreibst? Bist du eigentlich... Sobald du daheim das Haus verlässt, legst du ein bisschen die humoreske Maske an und tust dein Wissen hinter dem Humor ein bisschen verbergen. Oder bist du einfach wirklich einfach so eine absolute Frohnatur?
Ich glaube schon, dass ich dankbare Frohnatur bin. Und wenn man natürlich aktiv ist und etwas macht, dann denkt man ja nicht über Probleme nach. Und daheim, wenn du natürlich dann dort sitzt oder am Bürotisch oder so, dann könnte dir Probleme obsehen und dann bist du vielleicht nicht mehr so fröhlich immer, oder? Muss man ganz klar sehen.
Also ist bei dir auch so, auch wenn du am Bürotisch sitzt?
Ja, sicher wirst du dann irgendwie ein bisschen nachdenklich, was da alles, und dann liest du schon Zeug und dann vergeht er dann frohe Natur, oder?
Wenn sie das letzte Mal Tränen kommen, weißt du das noch?
Ja, das weiss ich.
Also jetzt zum Beispiel als Pfarrer oder so, also du musst ja auch Abdankungen machen und so weiter und zum Teil wahrscheinlich harte Abdankungen,
sehr
oder?
Sehr harte.
Wo Menschen sterben, ja. wo jung sind oder wirklich Hinterlassenschaft machen, wo ganz viel... Ja. Andere schwer ist.
Ja.
Und dort ist wirklich sicher keine gute Stimmung. Und wie machst du das? Oder wie geht es dir denn?
Also einfach, wenn Junge sterben oder verunfallen, oder letztes Jahr einen 53-Jährigen begraben müssen, das sind Beerdigungen, die traurig sind. Oder? Aber im Gegenzug habe ich eine 90-jährige Bauernfrau beerdigt, 240 Leute gehabt, oder? Das war sehr beliebt. Und die war eine fröhliche. Und dann war das eine fröhliche Beerdigung, weil die hatte ja ihr Leben gehabt. Und sie hat dann gesagt, ich will dich dann als Abdankungspfarrer. Und du machst ja das, wie ich war, oder? Ich war ja fröhlich. Und all die Leute haben gesagt, gut haben sie es gemacht. Es hat der Gertrud entsprochen. Sie war fröhlich und sie oder du bist auch fröhlich gewesen, oder? Das darf man dann, wenn es ein erfülltes Leben ist. Aber Beerdigungen sind natürlich etwas, wo endlich sind. Also es gibt keine Wiederholung von diesem Menschen. Und ich bin mal gefragt worden, was machen Sie am liebsten? Beerdigungen, Gottesdienst, Taufen, Hochzeit? Da habe ich gesagt, ja, am liebsten Beerdigungen. Warum? Ja, das ist das einzige Mal, wo einem die Leute auch wirklich zuhören.
Sind wir gerade schnell ein bisschen still?
Ja, sie hören zu.
Wir hoffen, dass uns die Leute auch sonst zuhören.
Ja, aber du weißt, was ich meine, oder? Sonst sollst du nicht vor den Prediger machen, Hochzeiten, da haben sie vier im Kopf, das ist ja gut, oder? Aber bei der Beerdigung, ich sage dir natürlich dort vorne auch, denkt an eure Ende. Oder? Ich spreche die Leute an.
Ansgar Gmür bei mir am Mikrofon. Der Ansgar Gmür war lang Chef vom Schweizerischen Hauseigentümerverband. Für das hat man auch gekannt. Fernsehen, Radio, Politik hat der Ansgar eigentlich von der Linse oder vor dem Mikrofon dürfen. Und jetzt dürfen wir ihn hier haben, der Ansgar Gmür. Ansgar, du hast, bevor du dir Ökonomie gewidmet hast und ein Studium absolviert hast und du bist Litzöck, oder wie man dem sagen will, genau, hast du eine Lehre gemacht gehabt. Du bist Chemielaborant, hast du gemacht gehabt, und du hast damit einen engen Bezug zur Chemie, sprich zur Pharma, und das war, glaube ich, bei der Roche gewesen, oder?
Genau, also du hast... gelernt habe ich bei der Sando, heutige Novartis. Und dann nach dem Studium war ich Kontrolle bei der Roche.
Also, du bist bei beiden Grossen an einem für sich gesehen. Hm? Genau. Genau. Jetzt, wenn man die Aktien anschaut von einer Roche, dann ist die mal bei 400 Franken umgependelt und pendelt jetzt, ich weiß nicht, bei 250 Franken umeinander oder so. Oder? Und der Boss, der lange gewirkt hat, ist der Severin Schwan. Und der Severin Schwan war auch Chef gewesen, oder ein Teilchef vom Verwaltungsrat von der Credit Suisse. Er war zuständig gewesen, eigentlich für das Personelle. Also die wichtigen personellen Entscheide sind bei ihm über den Tisch. Und wenn man jetzt das anschaut, kann man ja nicht sagen, Credit Suisse war die Erfolgsgeschichte. Es gibt sie leider nicht mehr, schon länger jetzt nicht mehr. Und ist voll integriert worden in die UBS. Und die Aufarbeitung wird noch viele, viele, viele Jahre brauchen. Also, wenn wir jetzt den Severin Schwan anschauen, die Roche, die so ein bisschen ins Abseits gesegelt ist, eine Credit Suisse, die umgebracht wurde und nicht mehr existiert, wieso lässt man aus deiner Sicht aus einen Manager so lange wirken?
Ja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch. Weil andere sagt man dann viel früher ab, oder? Aber da gibt es scheinbar einen Nimbus, da gibt es irgendwie Verflechtungen. Das ist natürlich in der Schweiz schon. Es hat mir mal ein berühmter Berner Fürsprecher gesagt, weisst Ansgar, in der Schweiz haben wir keine Mafia, wir schmieren nicht, aber pass auf, wir kennen einen. Und das ist natürlich so. Und darum sind in den Kommissionen, wo ich war, im Bundesrat, hat man immer, fast 80%, immer die gleichen Leute getroffen. Und haben gesagt, du auch wieder, ja, eigentlich müssen wir gar nicht sitzen. Ich weiss ja, was du sagst, oder welche Einstellung du sagst. Das ist das Schweizer System, oder? Ich habe Kollegen in Deutschland, die haben gesagt, du, ich bin in Hamburg, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, und der andere da in Baden-Baden, ich kenne dich nicht, vom gleichen Verband, oder? Ich kenne dich nicht. Das also, ist anders, oder?
Ist auch ein Filz. Hm?
Ja, es ist, aber für mich natürlich nicht negativ. Es hat sehr viel Positives, der Filz.
Eben nochmal, um die Pharmabranche zurückzukommen. Hast du das immer noch ein bisschen beobachtet? Beobachtest du es immer noch? Oder sagst du, nein, das ist jetzt viel zu weit weg?
Nein, nein, das interessiert mich schon. Ich bin kein Chemiker gsi. Ich bin auch, eigentlich, darum bin ich weg von der Chemie, weil ich gewusst habe, ich bin kein Chemiker da, der Geduld hat zum Forschen. Aber die ganze Ökonomie hat mich natürlich extrem fasziniert und heute noch. Und ja, nach mir ist jetzt der Roche wahrscheinlich nicht ganz richtig bewertet, aber das ist eine ganz persönliche Meinung. Die hat mehr Potenzial, als vielleicht viele meinen, ja, Börse ist Börse. Aber die Tatsache ist, Chemie, Pharma ist etwas Gutes für mich.
Also Novartis ist ja umgekehrt, oder? Die hat lange gearbeitet und ist heute eigentlich relativ gut und breit parat. Sie hatte zwei Spin-offs gehabt, Splitz, oder? Das ist die Alcon, wo sie ist, wo plötzlich die Aktionäre haben eine Alcon-Aktie bekommen, die ist viel wert. Und nachher ist Sando, wo sie wieder generiert haben, Generika, ist auch abgesplittet worden, auch mega viel wert. Also eigentlich lange hat man ja gesagt, ja, Novartis ist nicht so wahnsinnig, oder? Und Roche top, oder? Und an und für sich hat man das gar nicht so gemerkt, wenn man in dem Portfolio die Aktie drin hatte. Wer das Glück hat, überhaupt Aktien zu haben, selbstverständlich, wie sich das geändert hat.
Oder? Aber eben, du bringst genau den Beweis, zehnmal ist es Novartis, zehnmal ist es Roche. Es ist einfach, oder Entwicklung von neuen Pharmaka und so, das braucht halt extrem viel Jahr von ganz neuen. Und nachher hat man halt einen Cash Cow und nachher hat man halt nicht so eine. Aber ich sage, zehnmal ist die, zehnmal ist das, das ist ja so. Ich glaube, die Rendite gerade bei der Pharma ist natürlich immer noch sehr stolz.
Wenn wir gerade bei der Pharma sind, bleiben wir schnell bei diesem Thema. Novo Nordisk, eine dänische Firma, ist heute das wertvollste Unternehmen von Europa. Gewaltig, oder?
Habe ich gewusst, ja.
Ja. Okay. Und die machen einen Schlankmacher. Also die haben im Prinzip Seit Anfang des letzten Jahrhunderts, irgendwie 1923 oder so, haben die angefangen mit der Insulinproduktion. Also es ist um Diabetes gegangen, ein schwerwiegendes Medikament für Menschen, die eine schwere Krankheit hatten. Und irgendwann ist das entdeckt worden, dass die Nebenwirkungen von dem Insulin sind, dass man nicht mehr so viel isst, oder? Dass man nicht mehr so viel Hunger hat. Oder? Und jetzt ist die Firma, eben, wie gesagt, das wertvollste Objekt von Europa. Und Hunderttausende oder Millionen von Leuten setzen sich jede Woche eine Spritze, um das Insulin in sich hineinzulassen, ohne dass sie ein Problem haben mit den Nebennieren oder irgend so etwas, sondern einfach schlichtweg, damit sie, wenn sie den Kühlschrank aufmachen, nicht ständig reinlängen. Was ist da dein Verhältnis dazu?
Das ist geht nicht, oder? Ich meine, es gibt Leute, die fester sind, die krank sind. Das ist etwas anderes. Aber einfach zum Abnehmen und so, also da geht mir die Ethik wirklich vorbei. Das finde ich nicht gut.
Also hast du nie gemacht, oder?
Nein, ja nicht. Nein, da muss ich mich einfach zwingen. Mich zwingen, weniger zu essen. Meine Frau sagt, ich sollte etwa 4 Kilo abnehmen. Und bis jetzt ist gerade wieder Weihnachten. Ja, okay. Und nachher ist Ostern. Nachher ist Sommer, ja, das ist schwierig abzunehmen.
Wir reden ja immer von der Krankenkassenbeiträgen, die für die Bevölkerung immer wie untragbarer wird. Und jetzt, wenn wir das Medikament anschauen, dann ist das jetzt schon unter den 10 wichtigsten Medikamenten, die auch am meisten kosten. Und man geht davon aus, dass der Gump, der Kostengump, der das wird in die Medizin reinbringen, bis zum Nummer 1 könnte werden.
Das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, das ist wie Zahnbleaching. Das ist jetzt ein Kollege, hat eine Firma aufgetan in Südafrika. Das ist ein riesen Hype, oder? Das ist ein riesen Hype.
Und, also in Südafrika, zum Zahnbleichen?
Ja, ja, das ist klar. In Südafrika, in Brasilien und so, da gibt man das letzte Geld für irgendetwas Schönes, sogenannt Schönes, aus sich zu machen. Ja.
Wobei, die Dunkelhäutigen haben eigentlich einen Vorteil, oder? Wenn sie lachen, dann haben sie die Zähne immer schön, oder?
Ja, aber es sind nicht alle dunkelhäutig.
Die Weißen haben einen riesen Nachteil, oder? Wenn sie so langsam ein bisschen vergilbte Zähne haben.
Das haben wir auch noch.
Ja. Okay. Genau. Gehen wir noch mal schnell zurück zu Novo Nordisk, Dänemark, Insulin seit 1923 und so weiter und so fort. Hat das etwas, ich sage es jetzt sehr pauschal, ein bisschen mit der Verblödung von uns zu tun? Dass wir sagen, wir sind nicht mehr in der Lage, eigentlich den Kühlschrank wieder zuzumachen und die Schocke zu sein, sondern ich nehme lieber die Schocke und tue mir dafür noch so eine Spritze setzen. Und das nächste Mal, wenn ich den Kühlschrank auftue, dann habe ich eigentlich gar keine Lust drauf.
Ich glaube nicht so sehr an Verblödung, man kann es so sagen, ich glaube einfach für bequem. Es ist einfach bequem.
Kannst du dir vorstellen, dass du dir jede Woche eine Spritze setzt?
Nein, ich habe Angst. Nein, hör auf mit dem Zeug.
Vielleicht wird das ein Hype, weißt du? Ja, kannst dich an die Pharmafirmen erinnern, die in der Corona-Zeit, also die zwei, oder, vor allem, oder? Die sind ja einfach in den Himmel rauf, was der Wert ist, an der Aktie. Und nachher sind sie wieder in die Hölle abgestürzt. Ja. Genau. Und Himmel und Hölle, das kennst du bestens als Pfarrer?
Das gibt es, ja.
Was gibt es das tatsächlich?
Ja, ja, sicher. Ja.
Was ist die Hölle oder der Himmel?
Beides.
Nein, mach mir nicht Angst.
Nein, ja, ich denke, ich bekehre dich noch, dass du auch mit mir raufkommst.
Woher?
Himmel, natürlich.
Ah, ja, das wette ich schon, oder? Ich wette die Gespräche später noch in ein paar Jahren noch mit dir führen. Dann hätten wir es weiterhin.
Aber das ist alles, das ist Eitelkeit. Jeder muss aussehen wie das sogenannte Fotomodell, die Schönheitsoperation. Ja, du, okay, ja. Zeichen der Zeit, oder? Leider.
Also, es ist so, Krankenkassengebühren werden steigen. Und nicht zuletzt macht hier Ozempic oder Wegovy einen grossen Teil aus. Und wir werden es vermutlich nicht wegbringen, solange die Ärzte nicht ein bisschen strenger sind mit den Patienten. Das sind ja eigentlich keine Patienten. Ja, es ist noch schwierig, oder? Wenn jetzt jemand wirklich krankhaft zunimmt, oder, dann ist er ein Patient, oder? Aber wenn natürlich irgendeiner auf einer Bühne rumhoppelt, oder, und sagt, ich habe jetzt 34 Gramm zu viel, oder, weil das sieht nicht mehr ganz so schön aus, und das sich spritzt, dann ist er eigentlich kein Patient, oder?
Ja gut, das ist immer die Frage, wo fängt es an, wo hört es auf? Und das ist aber bei ganz vielen Themen, die man heutzutage hat, das ist natürlich, ja, alle sollten alles haben, und danach kommt noch der Gutmensch rein, der ist sowieso natürlich verbreitet, der Arzt ist ja der Gutmensch, will dem anderen helfen, und alle wollen einander helfen, aber niemand hilft einander, oder? Also von dem her ist das eine Sache, die da gekommen ist. Ja, mein Vater hat damals gesagt, in dem Alter, wo ich jetzt bin, weißt du, Bub, ich begreife nicht mehr alles, aber ich muss auch nicht mehr alles begreifen.
Und wie geht es dir da?
Genau gleich.
Genau gleich?
Ja, genau gleich. Dort, wo ich denke, der Vater wieder, ja, okay, da der Bergler. Und heute muss ich sagen, hast du eine Menge zu Kind gesagt? Du, ich begreife nicht mehr alles, aber du, gell, ich muss ja nicht alles begreifen.
Darf ich dich noch ein bisschen zu einem ganz schwierigen Thema befragen? Bist du bereit?
Ja, immer.
Immer?
Ja, ich sage einfach nicht.
Also es geht um das Rahmenabkommen. Oh. Rahm klingt ja noch schön. Ja, ja. Das ist ja eigentlich noch, vor allem Schlagrahm klingt noch gut. Aber es geht ums Rahmenabkommen. Ja. Weil das sollte ein Rahmen bilden, oder? Mit einem schönen Bild drinnen. Oder? Die Frage ist jetzt, ob das Bild wirklich so schön ist. Also, und jetzt hat man ein neues Wort gefunden. Oder? Man sagt dem nicht mehr Rahmenabkommen, sondern es heisst bilaterale 3. Mhm. Machst du das alles auch, dass wenn du etwas Hässliches hast, dass du einem einfach einen schönen Namen gibst und dann ist es eigentlich nicht mehr so hässlich?
Ja, wir versuchen es, aber das ist natürlich schwierig. Aber der Rahmenabkommen, oder? Wahrscheinlich ist das ein Rahmenabkommen ohne H. Darum ist es eben kein Rahmen mehr, oder? Rahmen ist etwas Feines.
Ja, aber nochmal, also, wenn du jetzt an das denkst, an die ganze Europa-Diskussion, denkst du an Rahmenabkommen oder denkst du an bilaterale 3? Oder gar nicht? Oder ist es eigentlich Wurst?
Nein, Wurst nicht. Nein, ich denke beide und beide sind meiner Meinung nach nicht von Nutzen.
Nicht? Nein, aber es ist ja schon das Gleiche, es ist noch ein anderer Name, oder?
Ja, darum sage ich, aber ob so oder so, nein, geht nicht. Also. Geht nicht.
Eine Grundsatzdiskussion in dem Rahmenabkommen ist ja, wo sich wirklich die Meinungen daran, wie wir sagen, einfach bekämpfen.
Ja.
ist der Europäische Gerichtshof. Also wir haben wirklich Angst vor fremden Richtern. Und wenn man das sagt, fremde Richter, das sind natürlich die Europa-Befürworter, die schlafen gerade ein, wenn ich das sage. Du bist jetzt einfach der 99,99%ige, der auch nochmal mit dem blöden Konter Europäischen Gerichtshof dort nachher alles übernehmen und wir haben nichts mehr zu sagen. Jetzt, wenn man das aber ein bisschen analysiert, dann ist es tatsächlich so. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe recht, es ist wirklich so. Wir können vielleicht noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, wo der Europäische Gerichtshof tatsächlich überall eingreifen kann und wie er angerufen werden kann, schlussendlich. Wenn das würde so durchkommen, wie man das möchte, ist die Frage, wollen wir das oder wollen wir das nicht?
Nein,
wir wollen es nicht.
Nein, der Wilhelm Tell hat schon gekämpft gegen die fremden Richter. Nein, aber das ist doch einfach Diskussion. Man macht Gesetze und Gesetze und nachher sagt man, ja, die kommen nie zur Anwendung. Beispiel, ich bin mal beim Asylgesetz, beim neuen der Arena gewesen, gegen Frau Sommaruga. Und da habe ich gesagt, dort drinnen hat es eine Enteignung, das geht gar nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, Gemühe, wie sie, das kommt nie zur Anwendung. Ja, warum tut es denn rein, um Gottes Willen, oder? Und wenn jetzt der Gerichtshof nie zum Zug kommt, kann es, der kommt ganz sicher zum Zug. Die Menschenrechte, die gehen ja dauernd auf Straßburg klagen. Und nachher schreiben die uns vor, was wir sollen. Nein, brauchen wir nicht.
Also hat ja jemand die wunderbare Idee gehabt, dass man ein Schiedsgericht zwischen ihnen stellt.
Ja, super, ja. Mhm.
Genau. Und jetzt, wenn man das Schiedsgericht anschaut, dann steht das natürlich voll unter der Fuchtel von dem Europäischen Gerichtshof. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Da sind Wörter erfunden worden, wie es, man muss es nur anhören. Der Europäische Gerichtshof, was er denkt, Pustekuchen. Der Europäische Gerichtshof hat immer, wenn er urteilt, sind das Urteil und das sind rechtsgültige Urteile. Das ist nie ein Urteil, um am Schiedsgericht irgendein Weg zu beweisen, wie sie es machen könnten. Oder? Und das wird einfach nicht so deutsch und deutlich. Und jetzt gibt es nochmal eine ganz wahnsinnige Sache. Das ist die Europäische Kommission, also wo von der Frau von der Leyen präsidiert wird, darf tatsächlich so ein Verfahren einleiten und das Schiedsgericht überprüfen durch den Europäischen Gerichtshof. Und damit sind wir wieder oben. Damit gilt auch, dass im Prinzip alles, was mit dem Rahmenabkommen zu tun hat, direkt oder indirekt unter das Bundesgericht würde entschieden werden, ist möglich, dass es weitergezogen wird, sei das Schiedsgericht oder sei das der Europäische Gerichtshof. Also zuletzt wird so oder so der Europäische Gerichtshof immer das letzte Wort haben. Und wieso tut man in Bern das so verniedlichen? Weil das ist ja meines Erachtens wahnsinnig gefährlich.
Das ist gefährlich. Und ich sage nochmal, eine Gerichtsinstanz, nochmal eine und das außer Haus. Ich sage jetzt einfach außer der Schweiz. Also von dem her, glaube ich, kommt das nicht gut. Es wird ja vielfach im Volksmund gesagt, ja, Beamte, die nicht immer arbeiten. Nein, ich habe Gegenteil der Meinung. Beamte sind viel zu fleissig, oder? Darum kommt so viel Zeug aus dieser Verwaltung aus und immer neue Vorschriften. Und Gerichte sind letztlich auch ein Verwaltungsapparat. Und ich sage nochmal, unsere schweizerische Gesetzgebung, respektive Gerichtsgebung, ist völlig überlaufen. Völlig überlaufen. Da muss man ja warten, bis ein Urteil kommt. Und nachher geht es noch länger. Und ja, gut, profitieren dann mindestens die Anwälte. Das ist ja schön für die. Aber nach mir braucht es nicht.
Können wir nochmal zurückstellen zur Europäischen Kommission? Also die Europäische Kommission ist exekutiv, ganz klar, oder?
Ja,
die haben ja auch ein Parlament und die haben eine Exekutive. Mhm. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, der ganze Schiedsgerichtsverfahren und der Europäische Gerichtshof, das ist judikativ. Also ja. In der Demokratie haben wir Gott sei Dank die Trennung, oder?
Ja.
Genau, also wir haben die Judikative als alleinstehend und die ist nicht abhängig von Exekutive oder Legislative. Mal von der Legislative schon, was sie da gemacht hat, aber letztendlich können die denen nicht reinschnurren, sondern die dürfen nachher entscheiden, was Sache ist.
Aber das ist ja
oder?
Das, dass heute Gericht legislativ tätig sind in der Schweiz.
Oder jetzt aber auch umgekehrt in dem Fall. Also jetzt dürfte ja Frau von der Leyen dürft ja im Prinzip exekutiv in die Legislative eingreifen.
Genau, alles vermischt, kommt nicht gut.
Im Moment ist es auch so, dass wir eine massive Stärkung haben von der Europäischen Kommission. Frankreich liegt da nieder, oder? Deutschland liegt fast da nieder. Wir haben Frankreich mit einem Schulden Anteil zum Bruttoinlandprodukt von etwa 112-115%. Italien mit 135%. Deutschland ist noch einigermaßen bei den Leuten.
Aber, Moment.
Ja, genau. Die sind so voll dran, im Prinzip auch ihre Schuldenbremsen aufzulösen. Also das wird auch passieren. Aber eigentlich durch die Schwächung der Ex-Lokomotiven von Europa, Deutschland und Frankreich, ist die Macht ganz stark in Norden rauf und in Nordosten rauf. Also plötzlich ist Polen ist wahnsinnig wichtig. Ungarn wird verniedlicht, aber ist wahnsinnig wichtig. Die baltischen Staaten, plötzlich sind kleine Staaten, die dort militärisch aufrüsten, als klopft und tätscht. Also viel mehr ausgeben ins Militär als Frankreich und Deutschland. Und plötzlich ein Wort bekommen, das bis jetzt eigentlich nicht da war. Und in diesem ganzen Reformationsprozess hat die Europäische Kommission ein mega Gewicht bekommen, weil sich eigentlich niemand mehr so richtig auflehnen kann. Und all das verstehe ich nicht, dass in Bern das nicht gesehen wird und dass in Bern das verniedlicht wird und uns eigentlich die Brühe irgendwann zur Abstimmung wird vorgelegt werden. Wie fühlst du dich dabei?
Ja, nicht gut. Also, du hast es zusammengefasst, richtig. Es ist eine Brühe, super, aber stark versalzen, die man nicht mehr geniessen kann. Von dem her glaube ich nicht, dass wir einen richtigen Weg eingehen, wenn wir dort rauf weitergehen. Also, rauf sage ich jetzt richtig EU. Und ich glaube auch nicht, dass... Ja, man will natürlich die Schweiz als Nettozahler. Man muss natürlich eins sehen, die meisten Staaten der EU ziehen Geld, oder? Wir werden ein flotter Nettozahler. Das, ja, die fette Gans, oder? Das ist ja so.
Also, man hat ja keine Rechte mehr, ja, aber zahlen dürfen wir, oder?
Ja, ist klar.
Genau. Die anderen, so Drittstaaten, haben auch kein Recht.
Ja,
aber ich habe wenigstens Geld über.
Ich habe wenigstens Geld über. Also das ist natürlich... Und da sind natürlich vor allem die linken und grünen Parteien, die ich nicht begreifen, oder? Aber ich habe es schon Memo gesagt, mein alter Lehrmeister Dr. Otto Fischer hat mich in den jungen Jahren gelernt, hören Sie, Herr Gmür, der Slogan ist links schnurren und rechts fressen. Und das ist ein Thema, das immer mehr kommt und die Verstaatlichung und immer mehr der Staat und der Staat. Wir reden Bürgerin, weißt, wenn du zu wenig verdienst, zahlt das der Staat und wenn du zu wenig Krankenkasse kannst, zahlt das der Staat. Selbstverantwortung ist nicht mehr da, alles der Staat. Aber das wird dann letztlich der Staat wir sind, wo das wieder brennen müssen. Alle. Ich weiss nicht, ob irgendwie 1 und 1, 4 gibt.
In der Kandidatur in Amerika von Trump, bevor er zum Präsident ist damals gewählt worden, ist er für seine zweite Legislatur, hat er ja Elon Musk zu sich geholt und hat die Idee gehabt, er soll in der Verwaltung aufräumen. Das ist schon einmalig, oder? Also das haben wir jetzt noch nie so gehört, dass man von außen einen Manager holt, der sich meines Erachtens bewiesen hat, was sich durchgesetzt hat durch ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Könnte man schon noch sagen, das könnte noch einer sein, der das wirklich machen könnte. In deiner langen Karriere hast du das mal erlebt, dass eine staatliche Organisation sich selber hat überprüfen und kleiner geworden ist.
Nein, das ist der Beamtenstaat wird immer grösser. Das ist ja nicht etwas, das hergeht. Man kann ja Zahlen anschauen und das wächst ja unendlich, oder? Und jedes neue Amt und nochmal ein Amt und das Amt für irgendeine Bauzentren wahrscheinlich gibt es jetzt, das Amt für Strassen gibt es schon und danach gibt es ein Amt, wahrscheinlich gibt es jetzt dann ein Amt für Himmel und Hölle, oder? Ja gut, dann können Sie mich noch engagieren, dann komme ich auch mit, oder? Aber tatsächlich ist einfach das Ganze veradministrieren und der einzelne Unternehmer, wir haben ja den grössten Teil, es sind KMU in der Schweiz, das ist eine Belastung, die seinesgleichen sucht, oder? Und dann haben wir ja noch fast 90% Familienunternehmen, oder? Das ist typisch Schweiz und das ist die Stärke, oder? KMU und Familie. Und das ist etwas Gutes und das wird alles in diesen ich habe das Gefühl, alles vermalt in diesen Beamtenstaat. Und die müssen liefern und haben die Zeit gar nicht.
Wie lange hast du geschafft? Hast du dich frühzeitig pensionieren?
Nein. Und ich bin jetzt noch extrem aktiv.
Aber du bist eigentlich bis 65, ja. Bis zum die erste Anfall bekommen hast, bist du tatsächlich voll dran gewesen.
Voll.
Und du hast auch nie daran gedacht, du hast nie den Taschenrechner für genommen und hast gesagt, ich werde mich eigentlich frühzeitig
losholen. Ich hätte nie müssen für ihn nehmen. Ich
habe gesagt, ist eh nichts um ihn wert.
Ja, ist eh nichts um ihn. Erb sowieso nichts. Und dann hat sich auch als Ökonomo, meine Frau immer sagt, ja, du rechnest immer. Die Rechnung hätte ich nie müssen machen. Die war bald abgeschlossen gewesen.
Also, jeder zweite Staatsangestellte geht frühzeitig in Ruhestand. Über 50% von allen, die beim Staat, Gemeinde, Kanton, Bund oder irgendwie direkt tätig sind, gehen frühzeitig in Ruhestand. Und jetzt zu der Ehrenrettung der Beamten oder der Menschen, die beim Staat arbeiten, die Banker gehen noch früher. Also Banker, die sind das Nummer 1 im frühzeitig sich verabschieden und eigentlich der Gesellschaft auf der Tasche liegen. Und die Beamten oder die Leute, die im Staatsamt sind, sind Nummer 2. Und nachher kommt das ganz grosse Volk und das lässt sich nicht frühzeitig pensionieren.
Das ist klar, das liegt gar nicht rein für die. Also, oder man muss sich auch sagen, das sind sich viele Leute. Das Spiel läuft ja so. Mit 50 interessiert man sich einmal für die ganze BVG, oder? Was habe ich überhaupt? Und mit 60 fangen die meisten an zu rechnen und können Panik über, oder? Das sage ich gar nicht mehr. Und da ist man sich nicht bewusst. Mit der Pensionierung haben die meisten etwa zwischen 50% und 60%. Das ist dann nach Einkommen ist das nicht mehr so keibe viel, oder? Und dann muss man da schauen, dass man sich kann oben behalten. Also von dem her muss ich sagen, ja, das ist ja schön, wenn man sich das leisten kann. Und viele haben Pensionskassen, die natürlich das Minimum auszahlen, das ist bei der IVI eingezahlt haben. Ja, dort muss man vielleicht mal überlegen, ob man nicht einfach etwas machen muss für die, die Schwerarbeiter sind, wirklich Schwerarbeiter, dass die mindestens nach der Pension noch richtig leben können. Weil eben mit 50%, wenn du vorher 6'000 Stutz gehabt hast, oder? Ja, okay.
Was aber auch noch spannend ist, ist, dass Frauen im Durchschnitt sich weniger früher pensionieren als Männer.
Ja, und wären erst noch älter. Das ist natürlich, weil wir Männer so gut schauen.
Also
meine Frau würde sagen, ja, du bist gerade recht.
Also, oder? Wenn man mich jetzt gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, die Frauen tendenziell wahrscheinlich früher
austreten.
Ja. Aber das statistisch ist das Gegenteil. Ja. Männer jetzt mittlerweile sind schlaffer als die Frauen und lassen sich 40. Aber warum ist das überhaupt möglich? Es ist nur möglich, weil, wie du gesagt hast, oder? Indem ein paar Banken und die Verwaltung top Pensionskasse hat und der Schreiner und der Schlosser und der
auf dem Bau,
oder wer auch immer,
in der Castro,
hat das nicht, oder?
Aber dort ist einfach, eben, dort müssen wir mehr solidarisch sein. Und ich sage immer, das ist das Gleiche wie das Thema Wohnungen. Oder? Jetzt ist das grosse Thema Wohnungsnot. Da sage ich, schaut, es gibt Leute, die günstige Wohnungen brauchen, weil sie einfach das Einkommen nicht haben. Das gibt es. Aber die Stadt Bern hat es bewiesen, die hat einmal eine Untersuchung gemacht und hat festgestellt, 50%, die in diesen vergünstigten Wohnungen sind, haben da Recht eigentlich nicht mehr. Nicht mehr. Wegen dem Einkommen und so weiter und so weiter. Und dann müssen wir dort mal aufräumen. Das Zürich ist genau das Gleiche.
Bei der SRG dürfen die Leute ab 58 langsam oben runterfahren. Und jetzt kommt es aber, ohne dass der Arbeitgeberbeitrag in die Pensionskasse schrumpft. Das heisst, die SRG zahlt weiterhin den vollen Tarif, damit, wenn sie nachher 65 werden, damit sie keine Einbuße haben in der Pensionskasse.
Ich schaue seit 15 Jahren nie mehr das Fernsehen.
Gar keins?
Nein.
Also auch kein ARD und kein ZDF?
Nein.
Und kein ORF?
Nein, das tue ich mir nicht an.
Wobei eigentlich, dann muss ich dir sagen, dann bist ja du gar nicht mehr so richtig informiert, was läuft.
Ja, also kannst du ja radioaktiv hören. Und kannst ja,
aktiv
kannst
Radio?
Aktiv Radio ist
beides. Oder radioaktiv, das sind die strahlen, oder?
Ja, das ist klar, radioaktiv. Also kannst du beides sagen, kannst du aktiv radioaktiv hören, oder?
Jetzt habe ich es nicht ganz verstanden, kannst du mich aufklären.
Aktiv radioaktiv, oder? doppelt aktiv.
Also wir sind einfach aktiv.
Ja, ja.
Können wir es bei dem lassen?
Ja, ja, ist gut, okay. Aber das... Nein, das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir nicht an. Aber du kommst ja die Informationen heute so auf dem Netz über. Ich bin völlig, weil ich auch Dozent bin, muss ich völlig an Schur sein. Und bis auch, und stelle auch immer fest, dass ich besser an Schur bin als meine Studentinnen und Studenten. Das interessiert dich nicht so.
Also, man probiert ja jetzt der SRG das Geld wegzunehmen. Oder wenigstens ein Teil davon, wo man wegnehmen will. Mhm. Also so, einfach so pauschal werde ich es jetzt eigentlich nicht abtun. Nein, da kommst du mir nicht einfach so weg. Das geht nicht. Nein. schau jetzt mal, nimm einen Stammtisch vor 50 Jahren in der Beiz. Da haben die Leute gemeinsame Themen gehabt. Sie haben sich über gemeinsam etwas freuen und sie haben sich über etwas gemeinsam ärgern, weil sie die gleiche Information hatten. Ob das gut oder negativ ist, bleibe ich mal dahingestellt. Jetzt hat jemand seine Information aus der nzz.ch, der andere hat sie aus dem TikTok, dieser hat sie aus dem Facebook, dieser hat sie
Google News,
Instagram und so weiter und so fort. Das heisst, die sitzen am Stammtisch und schauen einander nur noch an und jeder hat völlig eine andere Informationspolitik, einen völlig anderen Lebensgehalt und die haben gar nicht mehr miteinander zu schwätzen.
Also man hat immer noch schwätzen oder über das Wetter. Aber die SRG ist natürlich, man schafft es ja nicht ab. Aber es braucht doch nicht all die selbstproduzierten Programme und. Das braucht es einfach nicht. Das glaube ich nicht, dass das braucht.
Es braucht ja gerade die selbstproduzierten Programme. Genau die braucht es.
Nein, die braucht es nicht.
Was nicht braucht, ist irgendein Krimi.
Aber der ist ja billig und der muss ja nicht.
Ja, aber es geht ja nicht nur ums Geld, sondern es geht eben genau darum. Was es nicht braucht, ist eine einseitige politische SRG.
Die braucht es nicht. Aber trotzdem, es braucht die Sendungen, die selber hergestellt werden, da habe ich mir früher geschaut. Und irgendwann musste ich sagen, ja, nein, das kann es nicht sein. Aber das kann es jetzt also es nicht gibt, sein.
Du hast auch nie mehr Schweiz aktuell geschaut?
Nein, ich schaue
also, keine. Ich würde einfach sagen, das ist jetzt etwas, was für mich immer noch sehr verbindend ist. Also Schweiz verbindend. Schweiz aktuell. Mhm. Und ich habe das Gefühl, die Crew dort ist sehr fair insofern, dass sie ihre politischen eigenen Gedanken wirklich zurückhalten und versuchen, sachlich zu orientieren. Also es ist jetzt eine Sendung, die ich sehr gerne schaue, Schweiz aktuell, weil ich wirklich etwas nachher über die anderen Kantone und über die anderen Gemeinden, ich weiss einfach nachher etwas und habe ein bisschen
bist
Verständnis
dafür.
Bist du
informiert?
Nein. Es gibt eine ganz andere Sendung. Es gibt ganz andere Sendungen, vielleicht eine Rundschau, wo zwischendurch ein bisschen schwierig ist, oder vielleicht auch ein Kassensturz, wo zwischendurch ein bisschen schwierig ist. Also besonders Mühe habe ich natürlich, wenn nachher die noch Politiker werden, oder?
Ja, mal massenhaft, ja, das ist ja so, ja.
Ja, jetzt ist ja gerade der Ex-Kassenstürzler ist jetzt in Nationalrat nachgerutscht und ein anderer SRGler ist jetzt in die Stadtregierung gekommen von der Stadt Bern. Also das ist natürlich schon noch ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz, also ich bin natürlich nicht für die Abschaffung von der SRG. Ich bin auch nicht für die Abschaffung vom SRF oder von RTS oder TSI oder wie die Dinger auch immer heißen, sondern wirklich im Prinzip eine politische, saubere Neutralität.
6.500 Angestellte. Was machen die?
Ja, die Frage ist einfach,
6.500?
Ja.
Nein,
Stadt Zürich hat 30.000 Mitarbeiter.
Ja, schon. Aber
nein, was heisst ja schon? Also Stadt Zürich hat fünfmal mehr Leute als das.
Ja, ist klar, aber die Stadt Zürich braucht es irgendwie, oder? Ob so viel ist, das bleibt.
Da bin ich nicht so sicher, ob sie die Stadt Zürich braucht.
Ja, okay, gut.
Abfolterung am Albis ist doch viel wichtiger.
Wenn ich aufgewachsen bin, da hat es aber so Mittag, ist der Vater oben am Tisch gehockt, meine Kinder alle so, und da hat es irgendwie zweimal Suppe gegeben. Und nachher hat der Vater oben einen grossen Stecker gehabt und am 12:30 hat es gemacht, tüt. Auf den letzten Ton war es genau. Und dann, wenn du noch Grimassen gemacht hast oder gehustet oder etwas gesagt, hat der Vater den Bambussteg runter und hat den voll Rohr rein. Jetzt ist Nachrichten, das ist genauso wichtig wie die Sonntagspredigt, eher als Killerat, oder? Genauso wichtig, so bin ich aufgewachsen. Und nachher hat sich das einfach so verflattert, das Ganze. Man ist nur noch einseitig politisch ausgerichtet und so. Nein, ich habe null Verständnis.
Reden wir schnell ein bisschen über Reichtum. Also nicht jetzt Reichtum zu Gott oder so, oder? Also innerer Reichtum, sondern richtig Monetas, oder? Richtig, ja. Stütz.
Ja.
Genau. In England werden neue Steuergesetze jetzt in Kraft treten. Und der Übertitel, den man liest, ist «Den Reichen reicht's», zum Beispiel, oder? Also wir hauen es ab.
Genau.
Nachher liest man, ja, wir wollen eigentlich abhauen, aber wir wissen gar nicht mehr recht, woher. Es, ja. ich habe mich noch, es, bei uns ist es eine Katastrophe, aber am nächsten Ort ist es ja noch viel schlimmer. Mhm. Hast du Kontakt mit Leuten, die so richtig vermögend sind, und hast du über denen ihre Stellung auch schon mal diskutiert? Jetzt zum Beispiel in der Schweiz. Das sind ja eben Nettozahler.
Ja, sehr.
Und andere sind eben Nettonehmer. Und wenn man jetzt die Nettozahler alle verscheucht, wie sinnvoll ist das?
Das ist nicht sinnvoll. Ich kenne natürlich von meiner Industriezeit sehr viele sehr reiche Leute. Von der Immobilienzeit sehr reiche Leute. Tatsache ist natürlich der Unterschied zu anderen Ländern, wie es der Basler so schön ausdrückt, man hat es, aber man zeigt es nicht. Oder? Und das ist mir sehr sympathisch. Oder? Der altreiche Schweizer zeigt das nicht, oder? Dass der ist.
Also in Bern ist mir noch weitergegangen. Ja. Da hat Frau de Meuron gesagt, seid ihr jemand, der nehmt den Lohn.
Genau, das war schon wieder ganz klar gewesen. Aber das ist, und die Reichen, die zahlen den grössten Teil von den Steuern. Oder? Das wissen die Leute nicht so. Die muss man wirklich schauen, dass die hier bleiben und nicht mit einer Reichtumssteuer und nochmal und alle rausscheuchen und mit den 50 Millionen. Einfach Unsinn. Einfach
also das werden wir kommen, 2026 erwarten wir die Abstimmung über neue Erbschaftssteuern in der Schweiz. Dass, wenn über 50 Millionen vorhanden sind, dass 50% von dem Gut
genau, muss nachher haben wir dann keine Unternehmungen mehr. Oder? Ich habe gerade gesagt, fast 90% sind Familienunternehmen, die können dann hören. Oder? Der neueste Vorschlag ist, die können das wieder zurückkaufen, Firma. Es geht einfach nicht mehr. Das ist einfach nicht zu Ende gedacht, das Ganze. Oder? Und von dem her leben wir sehr gut von diesen sehr vielen reichen Leuten, die einfach die Steuern zahlen. Ich habe gerade einen Artikel gelesen diese Woche, dass die Schweiz wird einen enormen Zuzug haben von reichen Leuten, oder? Eben aus dem Ausland natürlich, weil sie im Ausland natürlich die Steuern zahlen und. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben, wir haben den Staat gehabt, ich begreife das nicht mehr. Die Kleinlichkeit. Den Eigenmieter abschaffen, ja nicht. Dann tut man die Zollgebühren am Zoll halbieren. Wegen ein paar 10 Millionen. Die Kleinlichkeit. Die Leute, die das beschlossen haben, die selber nennen Hunderttausende von Franken vom Staat. Und am einfachen Bürger, ich bin nicht der einfache Bürger, ich brauche es nicht, die Zollentlastung. Aber die brauchen das, viele Leute, oder? Und dann nimmt man das denen weg, die Kleinlichkeit. Ich begreife das nicht mehr.
Es wird ja spannend werden. Also, man geht ja davon aus, dass die EU, also Frau von der Leyen, hat mit ihrer Kommission bestimmt, dass chinesische Elektrofahrzeuge mit etwa ca. 35% sollen versteuert werden. Bei den Amerikanern geht man noch von mehr aus. Der BMW-Chef hat mal auf den Knie, hat Frau von der Leyen bekniet, eben, macht das nicht, weil wir Deutschen produzieren immer mehr in China und wenn wir das reimportieren nachher nach Deutschland, sind wir auch Chinesen und damit müssen wir auch die 35% zahlen. Aber Frau von der Leyen hat nicht zugelassen, sondern hat gesagt, das ziehen wir jetzt durch, das stimmt ab, man muss die Chinesen blocken. Also man kann schon sagen, also dümmer am dümmsten, oder geht's eigentlich, kann man noch weiter deklinieren? Geht es noch weiter?
Dümmer am dümmsten, Hauseigen dümmer. Gut, okay, das wäre dann steigern. Nein, das ist ja. Und was die Leute nicht wissen, ich sage es in meinem Vortrag, zeige ich immer die Folie.
Chinesen. Jetzt bist du wieder bei den Folien. Also.
Ja,
du bist ein richtiger Folienfetischist, oder?
Ja.
Furchtbar,
ich schlafe auf einer. Ja. Also, nein.
ich weiss nicht, ob ich mal eine Predigt von dir kommen kann. Hören. Wenn du so mit PowerPoint von mir präsentierst.
Du hast nur Angst, dass du bekehrt wirst. Also gut,
was von PowerPoint?
Ja, aber warum?
Ja, wahrscheinlich.
Von Gott und von PowerPoint. Nein, das ist, ich sage nur, ich zeige es an, wie so die Leute staunen. Wir sagen, das Produkt Know-how ist heute in China der grosse Teil. Oder? Und nachher sind sich die Leute nicht bewusst, dass die vier grössten Banken in China sind, mit Abstand die grössten. Die nachfolgenden grossen amerikanischen und englischen Banken, vier, sind so gross zusammen wie die grösste Industrial Bank of China. Muss ich das vorstellen? Das Geld ist heute auch dort drin. Also von dem her einfach China und plagen und versuchen zu stoppen, das wird nicht gehen. Langfristig. Das ist eine Illusion von gewissen Leuten. Und die dann aber die gleichen Leute sagen in der Sonntagspredigt: Globalisierung, Globalisierung, freie Märkte, Liberalisierung. Nein, wir müssen den Zoll eindämmen, wir müssen andere mit Zoll belasten und. Geht nicht auf.
Also, das Wort Freihandel wird langsam aber sicher zu einem Schimpfwort.
Das ist schon eins.
Also, wenn man ja denkt, oh, die Chinesen bauen, ich weiss, 90% von allen Solarmodulen, die auf der Welt verbaut werden. Aber die Chinesen legen bei jedem Solarmodul noch eine Hunderternote drauf. Und wenn ich ja die Chinesen wirklich plagen will, dann muss ich ja ganz viele Solarmodule importieren, weil sie jedes Mal eine Hunderternote drauflegen müssen. Also die Behauptung vom Westen ist wenigstens das, oder? Das sei so, oder? Und bei den Elektromobilen sagen sie genau das Gleiche, oder? Das ist alles, was drin ist im Elektromobil, ist direkt oder indirekt subventioniert. Also kann man davon ausgehen, dass der chinesische Staat halt auch noch mal ein paar Tausend Dollar drauflegt bei jedem Fahrzeug, das nachher bei uns landet. Das ist ja nicht zu verhindern. Jetzt tun wir Zoll drauf und die Zoll tun ja nur das Produkt wieder teurer machen für einen Endkonsument. Haben wir es ein bisschen verlehrt, denkt, zu begreifen, jetzt kann der A kann halt ein Produkt besser machen als ich, also mache ich einfach etwas anderes.
Ja, ich sage nur, das ist ja die Stärke von der Schweiz. Ich habe es gesagt, dass wir KMU sind und können reagieren und nicht so grosse Tanker sind, Unternehmen, die man kaum steuern kann, respektive kehren. Und darum kann man noch agieren. Also recht gut. Zahlen beweisen sie ja, dass das richtig ist. Und darum ist auch das, warum müssen wir hier fremde Richter haben, warum müssen wir EU haben, mitmachen. Zahlen belegen es ja eindeutig, dass wir besser dran sind.
Also, und wir haben ja nichts gegen die EU. Wir wollen ja mit diesen Geschäften, oder?
Absolut. Und die wollen ja auch mit uns.
Ja, und Freihandel heisst gleichwertig, oder?
Ach, sicher.
Oder? Und das ist schon klar, gewisse Sparschranken sollten abgebaut werden. Also wenn jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in Europa ein Medikament zugelassen wird, dann müssen wir sagen, das ist ja nicht blöd, oder? Ja. Also lassen wir es bei uns auch
genau,
zu, oder?
Das wäre gescheit.
Aber nachher gilt das Gleiche, wenn in der Schweiz ein Medikament auf den Markt kommt und in der Schweiz zertifiziert ist worden, dass die Europäer auch den Schweizer vertrauen, dass sie auch nicht blöd sind und das halt auch mal zulassen. Dass sie nachher noch Nachkontrollen machen, das könnt ihr jetzt noch begreifen. Vielleicht ist ja der eine oder der andere ein bisschen besser, aber a priori sollte man sagen, okay, wenn ich ein Medizinalprodukt, sei das ein Medikament, oder ist das ein künstliches Neuschieben oder irgend so etwas auf den Markt kommt, und die Schweizer sagen, wir haben das geprüft, das ist gut, dann sollte die EU eigentlich sagen, das ist okay. Oder umgekehrt, der Neuschiebenproduzent sagt, ich gehe von Anfang an in die EU zertifizieren, das ist ein bisschen billiger als in der Schweiz, und dann muss die Schweiz das einfach akzeptieren. Das bin ich voll dafür, oder?
Ja, sicher.
Aber die ganzen Honigtöpfe, die hier geöffnet werden, wo kein Mensch weiss, was Sache ist, das ist einfach eine Katastrophe.
Ja, das ist so. Jetzt hast du gerade das Thema Honig. Da gibt es auch so eine lustige Story. Mein Vater war Imker. Wir haben Billy gesagt, nicht Bienchen, Billy. Billy haben wir gesagt, da hat viele Billy gehabt. Und dann ist irgendwann, als er ein bisschen älter war, hat man Bio-Bienenhonig. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, Bio! Ja, wie willst du dir den Billy sagen, wo's Honig holen müssen? Das ist mir, die gehen doch aus Wand. Wie willst du jetzt Bio rausholen? Ja, das können wir nicht begreifen, oder? Stimmt natürlich, das ist auch so etwas, einfach daher etwas geredet, wo gar nicht möglich ist. Du kannst diesen Tierchen nicht sagen, dort gehst du nicht hin, dort hat es noch Abfall, dort hat es noch so. Mach es nicht.
Ansgar Gmür, Theologe, Pfarrer, Wirtschaftsexperte, Chemiker, so halben Himmel.
Komiker,
Buchredner. Herzlichen Dank, dass du bei uns vorbeigekommen bist. Alles Gute, liebe Grüße, Abfolterer an Albis.
Danke fürs Zuhören.